fire.
Bravo, was für ein Hitsprung.
Mein lieber Scholli Werner, ich hätte nicht gedacht, dass du den Ball noch kriegst. Alle Achtung.
Man muss sich halt ein bisschen länger machen, als man ist, Karl. Angriff!
Hey, du Sauhund!
Sportlicher Wettkampf ist immer auch ein Kampf. Also, weiter geht's.
Ich kann nicht mehr. Ich gebe mich geschlagen.
Nur keine Müdigkeit vorschützen. Hopp, hopp, noch eine Runde.
Gegen den Heisenberg anzutreten, ist wie zu versuchen, gleichzeitig die Geschwindigkeit und die Position eines Teilchens zu bestimmen.
Ihr müsst euch nur mal ein bisschen mehr anstrengen. Wenn ihr schon die Physik nur mehr schlecht als recht betreibt, könntet ihr euch wenigstens beim Faustball etwas bemühen.
Hört, hört, da fährt aber jemand ganz scharfe Geschütze auf.
Also Männer, das lassen wir uns nicht bieten.
Auf ihn mit Gebrüll!
Na, die haben ja mächtig Spaß.
Eine sehr lebhafte Gemeinschaft.
Was machen die Briefe?
Wir haben alles fertig, Major.
Mussten Sie viel schwärzen?
Nur ein paar Namen und Orte, ansonsten typische Frauensachen, Major. Allerdings die Sache mit Heisenberg.
Ja, ich weiß. Na gut. Dann werde ich den Männern mal die Botschaften überbringen.
Jawohl, Major.
Protokolle. Folge 5. Das Schwarze Chor. Mein lieber Werner, seit wie vielen Wochen und Monaten habe ich jetzt nichts mehr von dir gehört? Ich weiß nichts über deinen Aufenthaltsort.
Keine Feigheit vor dem Feinde.
Noch wann du wieder zurückkehren wirst.
Wir wissen Bescheid, Werner.
Major Rittner! Wollen Sie ein bisschen mitspielen? Unser Herr Heisenberg braucht hier mal einen richtigen Gegner.
Ja, das glaube ich gern. Es gibt kein Gebiet, auf dem Herr Heisenberg zu schlagen ist. Nicht wahr?
Wir Deutschen haben es bisher nicht geschafft. Vielleicht schafft es die britische Krone.
Wir werden sehen. Kommen Sie doch bitte zu mir, meine Herren. Ich habe Ihnen etwas mitzuteilen.
Manchmal droht mich diese fortdauernde Ungewissheit, um dein Wohl zu ersticken.
Ich bin endlich zu unserem Vorgesetzten mit der Bitte durchgedrungen, Ihnen allen den Kontakt zu Ihren Familien wieder zu erlauben.
Doch dann besinne ich mich wieder, wie all die Jahre zuvor. Und versuche wieder tapfer und zuversichtlich zu sein.
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir alles überprüfen und manche Passagen schwärzen mussten. Aber ich darf Ihnen hiermit die ersten Briefe von zu Hause überbringen.
Ein Brief von meiner Mutter!
Meine Frau! Sie hat mir geschrieben. Oh, ich danke dem Herrgott im Himmel.
So viel Trauriges ist hier geschehen. Es sind sehr schwere Monate gewesen.
Und ist auch etwas für mich dabei?
Wappne dein Herz für das, was ich dir jetzt schreibe.
Es tut mir leid, Herr Heisenberg.
Ende Juni stürzte deine Mutter unglücklich in ihrer Wohnung. Ich glaubte, sie erlitt dabei einen Schlaganfall. Wir nahmen sie zu uns und pflegten sie, aber es war unmöglich. Ihr Geist nahm ständig ab. Immer musste jemand in ihrer Nähe sein, sonst passierten die schlimmsten Dinge. Sie schrie immer wieder ganz fürchterlich. Ich brachte sie schließlich ins Krankenhaus. Dort stellten sie fest, dass ihr Schenkelhals gebrochen war. Aber nach einer Woche sagte mir der Arzt, sie hätten sie nicht behalten können, sondern in die Irrenanstalt überwiesen.
Wie kann das Leben in einem Moment so wunderbar und im nächsten so fürchterlich sein?
Dort ist dann auch eine Lungenentzündung dazugekommen.
Welcher Sinn steckt hinter all den Prüfungen des Geistes, des Fleisches und der Seele?
Sie kam überhaupt nicht mehr zu Bewusstsein und ist binnen weniger Tage gestorben.
All das Streben und Ertragen nur, um dann wieder alles zu verlieren? Im Herrn zu sterben, wie es heißt?
Wir haben sie in Tölz auf dem Waldfriedhof begraben.
Ist es der Zweck der Seele, gerecht zu sein, wie Plato sagt? Weil Ungerechtigkeit die Seele unglücklich macht?
Ich musste die Kinder bei meinen Eltern in der Stadt unterbringen, damit sie satt werden. Ich habe lange versucht, den Kommandeur hier dazu zu bewegen, etwas Gemüse für mich und die Kinder zu besorgen. Es hat nichts genützt. Ich bin sehr dünn geworden. Ich hoffe, du magst mich noch so spindeldürre.
Oder wie Immanuel Kant meinte, dass Sinnhaftigkeit nur erlangt werden könne, wenn sich der Mensch freiwillig den Gesetzen der Moral und Sittlichkeit unterwirft.
Wenn doch nur eine Nachricht von dir käme. Eine kleine Botschaft, dass es dir gut geht und du bald wiederkehrst. Wir vermissen dich so sehr.
Oder doch wie Nietzsches Dasein. Ohne Sinn und Ziel, aber unvermeidlich wiederkehrend. Ohne ein Finale ins Nichts. Die ewige Wiederkehr.
Aber es liegt nicht in deiner Hand. Und nicht in meiner. Drum sei einfach von tiefstem Herzen gegrüßt. Deine Lee.
An diesem Abend lag ich bis spät in die Nacht wach und sehnte mich nach meiner Familie.
Ja?
Ich bringe den Herrn Heisenberg, Major.
Ja, ist gut, Soldat. Guten Tag, Herr Heisenberg.
Major?
Darf ich Ihnen etwas anbieten? Kaffee, Tee?
Kaffee kann man das wirklich nicht nennen, was Ihre Männer da fabrizieren.
Ich hätte Ihnen auch sowieso den Tee empfohlen. Was finden Sie nur an dieser dunklen Brühe?
Das haben wir immerhin mit den Italienern und den Spaniern gemein.
Tja, offensichtlich nicht nur das.
Worüber wollen wir heute sprechen? Über Hitlers Landung auf dem Mond?
Ja, das wäre sehr interessant.
Vielleicht befragen Sie dazu lieber den Herrn Braun, der die V-2-Raketen konstruiert hat.
Oh, das haben wir schon. Er verwies uns an Sie.
Ah, ja. Also, was gibt es heute?
Erzählen Sie mir aus dem Jahr 33. Wie hat sich die Machtübernahme der Nazis auf Ihr Institut, auf Ihre Forschungen ausgewirkt? Das muss sehr...
schmerzhaft gewesen sein?
Ja.
Es war an Absurdität nicht zu überbieten.
Erzählen Sie mir davon.
Deutschland war zu dieser Zeit unangefochten an der Spitze der internationalen Forschung zur neuen Physik.
Durch Ihr Verdienst?
Sommerfeld, Planck, Schrödinger, Born, Einstein. Ihre Schmeicheleien in allen Ehren, Major Rittner, aber so einfach kann ich mich nicht betrügen lassen.
Was passierte dann?
Bereits im ersten Jahr der Machtübernahme mussten alle jüdischen Professoren ihr Amt niederlegen. Es war eine Katastrophe.
Mit großer Genugtuung kann ich sagen, der feine Herr Einstein ist endlich aus Deutschland verschwunden.
Lise Meitner, Otto Stern, Hermann Weyl, Hans Adolf Krebs, Friedrich Wilhelm Levy, mein ausgezeichneter Assistent Felix Bloch und viele andere gute und beste Physiker wurden aus ihren Ämtern und schließlich aus Deutschland vertrieben.
Aber leider muss ich auch sagen, dass Einsteins deutsche Förderer den Herren Planck und von Laue immer noch in hohen Ämtern die Möglichkeit geben, in seinem Geiste weiterzuwirken.
Denn die Ideologie des Dritten Reiches sollte auch auf dem Gebiet der Naturforschung etabliert werden und die just errungenen Erkenntnisse der neuen Physik zerstören.
Und der theoretische Formalist Heisenberg, Geist vom Geiste Einsteins, soll sogar durch neue und gewichtige Ämter jetzt auch noch ausgezeichnet werden.
Und einer ominösen deutschen Physik Platz machen, die freilich nichts Neues zu schaffen vermochte, die eine Physik des 19. Jahrhunderts war.
Diesen Ossietzky der Physik werden wir nicht an unsere Universität lassen. Wenn auch nur ein Gesinnungsjude, so doch der Statthalter des Einsteinschen Geistes und Zögling des jüdischen Nobelkomitees.
Zusammen mit 75 anderen Professoren erstellten wir eine Denkschrift. Wir beschworen darin die Ministerien, dass wir dem großen Bedarf an Physikern an den Universitäten nicht nachkämen. Dass Studenten insgesamt durch die Angriffe verschreckt würden und sich nicht mehr trauten, sich für ein Physikstudium zu entscheiden.
Die Judenphysik unter Charakterjuden, wie Heisenberg und Konsorten, wird an deutschen Schulen nicht mehr gelehrt.
Das Ansehen der deutschen Wissenschaft international Schaden nehmen würde.
Deutsche Physik für deutsche Studenten. Heil Hitler!
Es half alles nichts. Im Gegenteil. Philipp Lenard veröffentlichte im Schwarzen Chor, der Propagandazeitung der SS, einen Artikel, in dem er vor allem mich denunzierte, mit dem man ebenso verfahren solle wie mit dem anderen Gesindel.
Was taten Sie?
Ich? Ich war hilflos. Verzweifelt. Ich suchte Rat bei Max.
Max Planck, der Entdecker des Planck'schen Wirkungsquantums.
Und der Planck'schen Strahlungsformel.
Ja, die den Grundstein für die moderne Quantenphysik bildet.
Ja. Aber eigentlich war er ein ausgesprochen konservativer Geist. Dass die Verfolgung seiner Hypothese von den Energiequanten zu diesem radikalen Umbau der Physik führen würde, hatte er nie gewollt.
Werner, kommen Sie herein. Was für eine Überraschung, was führt Sie zu mir?
Und außerdem war der Doktorvater von Max von Laue, der Lehrer von Otto Hahn.
Ich bekomme selten Besuch. Es ist sehr einsam hier im Haus.
Der Mann, der Lise Meitner als seine Assistentin verpflichtete, weil sie als Frau nicht studieren durfte.
Früher haben wir öfter zusammen musiziert, Werner. Aber jetzt sind böse Zeiten heraufgezogen.
Ein Nobelpreisträger für Physik.
Man mag nicht musizieren.
Der Mann, der maßgeblich für die Bekanntheit und Verbreitung von Einsteins Relativitätstheorie verantwortlich war.
Aber wir müssen durchhalten und weiterarbeiten. Otto Hahn war neulich da.
Wenn nicht gebrochener.
Er wollte, dass ich mich gegen die Behandlung der jüdischen Kollegen äußere.
Dann vom Gram gebeugter Mann.
Aber ich halte mich aus der Politik raus. Wir sind Physiker und keine Diplomaten.
Seine geliebte Frau Marga war schon vor vielen Jahren gestorben. Sein ältester Sohn war im Ersten Weltkrieg in Verdun gefallen.
Durchhalten! Und weitermachen, darum geht es, Werner.
Die zwei Töchter, die er mit seiner neuen Frau bekommen hatte, waren im Wochenbett gestorben.
Durchhalten und weitermachen.
Er führte mich durch das dunkle, verlassen wirkende Haus in das Wohnzimmer. Er schien mir seit unserem letzten Treffen um viele Jahre gealtert.
Sie kommen, um bei mir politischen Rat zu suchen, aber ich fürchte, ich kann Ihnen nicht helfen, Werner.
Sein Gesicht hatte tiefe Falten bekommen. Sein Lächeln war gequält.
Ich habe keine Hoffnung mehr, dass sich die Katastrophe für Deutschland und seine Universitäten aufhalten lässt.
Und er sah unendlich müde aus.
Vor ein paar Tagen habe ich ein Gespräch mit Hitler geführt, um ihm klarzumachen, welchen unermesslichen Schaden er für das universitäre Leben in Deutschland damit anrichtet.
Gab es nicht vielleicht doch noch irgendeinen Weg, die Kollegen zu rehabilitieren?
Aber ich habe bei ihm keinerlei Verständnis erwirken können. Schlimmer noch, es gab einfach gar keine Sprache, in der ich mich ihm hätte verständlich machen können.
Würde sich die Stimmung wieder beruhigen?
Dieser Mann hat den Kontakt zur Außenwelt völlig verloren. Er glaubt tatsächlich an den fatalen Unsinn, den er seit so vielen Jahren immer und immer wiederholt.
Vielleicht sogar irgendwann wieder umkehren.
Er ist besessen und keinem vernünftigen Argument zugänglich.
Oder musste ich mein Amt aus Solidarität zu den Kollegen und Freunden niederlegen?
Er wird Deutschland in eine entsetzliche Katastrophe führen.
Und Deutschland verlassen.
Warum sind Sie in Deutschland geblieben, Herr Heisenberg? Sie hätten in Cambridge anfangen können, in den USA. Sie wären auf der ganzen Welt herzlich und mit allen Würden und Ehrungen empfangen worden. Was hielt Sie ab?
Einerseits liebte ich mein Land, das Land vor Hitler. Ein Land, das ich seit meiner Kindheit regelmäßig mit Jugendgruppen und den Pfadfindern durchwandert hatte. Ein Land, das ich nicht im Stich lassen wollte, verstehen Sie? Meine Schüler und Studenten, wer sollte sich um sie kümmern? Irgendjemand musste doch da bleiben und... Ich
und andererseits?
Meine Mutter. Meine Mutter rettete mich damals aus der gefährlichen Situation.
Ihre Mutter?
Sie suchte damals eine alte Freundin auf. Die Frau von einem Kollegen meines Vaters, der ebenfalls ein Professor des Byzantismus war, der Wissenschaft der Kultur und Geschichte des antiken Griechenlands.
Meine liebe Annie, wie schön, dass du mich besuchen kommst. Ich freue mich so sehr, dich wiederzusehen.
Meine liebe Anna Maria, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du Zeit für mein Anliegen findest. Jetzt, wo doch dein Sohn...
Ja, er ist unser ganzer Stolz. Wer hätte das damals gedacht?
Man weiß ja nie, was aus den Kindern wird. Man kann nur das Beste hoffen und ihnen regelmäßig etwas Gutes zu essen kochen.
Ja, so ist es, Anni. Setz dich. Was kann ich für dich tun?
Danke. Meine liebe Anna Maria, du weißt... Wir Frauen wissen nichts von Politik.
Und wollen es auch nicht wissen.
Aber eines weiß ich ganz genau, dass man unter Müttern zusammenhält, wenn es um das Wohl der Kinder geht.
So ist es, Anni.
Darum habe ich eine Bitte.
Ich wurde dann über ein Jahr lang immer wieder zur deutschen Physik befragt und musste mich schließlich verpflichten, die Namen der jüdischen Wissenschaftler nicht mehr öffentlich zu nennen.
Wer war diese Freundin Ihrer Mutter?
Sie war die Mutter vom Reichsleiter der NSDAP, dem späteren Reichsinnenminister und Befehlshaber des Ersatzheeres.
Sie meinen?
Ja.
An die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, Berlin. Hiermit verfüge ich ausdrücklich, dass Werner Heisenberg wegen seiner besonderen Leistungen und Verdienste für die deutsche Wissenschaft unter dem ganz besonderen Schutz des Reiches und der nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei steht. Alle ihm zugewiesenen Ämter sind ihm zu lassen. Und alle Anfeindungen, seines Anschuldigungen oder Versuche, ihn zu diskreditieren, sind mit sofortiger Wirkung zu unterlassen. Werner Heisenberg steht ab sofort unter meinem ganz persönlichen Schutz. Gezeichnet
Heinrich Himmler.
Epsilon, die Heisenberg-Protokolle. Ein Fio Original. Folge 5. Das Schwarze Chor. Mit Norman Matt, Sondrin Mittelstädt, Uwe Teschner, Ingo Abel, Stefan Brändle und Peter Weiß. Entwicklung: Günther Merlau und Johanna von Renteln. Drehbuch und Regie: Günther Merlau. Sounddesign und Schnitt: Thalia Darko. Musik: Leopold Thiel. In weiteren Rollen: Elga Schütz, Saskia Briszczek und Achim Buch. Produziert von Günther Merlau und Isabel Lübbert-Rhein. Gesamtleitung: FIO: Benjamin Riesom, Luca Hirschfeld und Tristan Lehmann. Epsilon: Die Heisenberg-Protokolle ist ein FIO-Original von Lausch Medien.